Bin ich wieder. Interessant, was die Technik heute so kann, beziehungsweise was unsere Techniker so zustande bringen. Vor vielen Jahren, etwa September 2002, hatte das damals legendäre, heute auch noch legendäre Wort des Lebens Quartett unter fast Originalbesetzung Chuck Hosmann, Bob Bettorff, Bob Paschauer, Larry Locken ein Konzert veranstaltet und die einleitenden Worte hierzu von Bob Paschauer kreisten um die vier Ws im Leben eines Christen. Das sind Wissen, Wachsen, Weitersagen und Wandern. Wissen zum einen um das Verlorengehen, schlicht und ergreifend, zu dem ich nichts aktiv beitragen muss, aber auch zum anderen, noch viel wichtiger, um das Wissen, dass es eine Erlösung aus Nacht und Sünde, aus Gottes Ferne gibt. Wissen, dass Erlösung auch heute noch möglich ist und das Werk unseres Herrn auf Golgatha vollkommen gemacht, nichts von seiner Wirkung und Strahlkraft verloren hat. Wenn ich weiß, dass der Herr Jesus in meinem Herz Wohnung bezogen hat, sich sozusagen häuslich bei mir niedergelassen hat, und ich in meinem Leben vorbehaltlos zur Verfügung gestellt habe, dann wachse ich, nicht nur innerlich, sondern in meinem Leben ihm sichtbar entgegen. Vergleichbar ist hier das einprägsame Bild von dem Weinstock und den Reben. Und gerade jetzt im Frühling, wenn die Tage länger werden und man meint, dem Grün draußen förmlich beim Wachsen zusehen zu können, dann ist diese Metapher vom Weinstock und von den Reben ein recht einprägsames Bild. Dieses Reifen hin zur vollwertigen Frucht nennt der Apostel Paulus im Epheserbrief einen für Gott duftenden Wohlgeruch. Da der Mensch die Gabe der Sprache erhalten hat, mit der er sich normalerweise unmissverständlich anderen Menschen gegenüber mitteilen kann, auf diesen Gedanken komme ich später nochmal zu sprechen, ist es eigentlich unmöglich, dass ich diese Freude über eine abgenommene Sündenlast und um das Wissen meiner Erlösung für mich behalte. Das Weitersagen ist diese Möglichkeit, mit dem ewigen Schöpfergott ins Reine zu kommen, ist die logische Folge. Aber gleichzeitig ist diese Möglichkeit, darüber Zeugnis zu geben, auch ein biblischer Auftrag. Timotheus oder andersrum, im ersten Timotheusbrief lesen wir das. Gott will, dass nicht nur vielen, sondern allen Menschen geholfen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ihn erkennen. Und wer könnte das glaubwürdiger und überzeugender tun als jene, die diese Gnade bereits in ihrem Leben erfahren haben? Seine Kinder. Das sollen sie in ihrem Wandel tun, in Worten, in Werken, in ihrem gesamten Sein. Zu diesem Wandel soll diese Stunde heute Mut machen. Und daher auch das Thema meiner heutigen Predigt, ein Praxissemester im Licht der Schrift. Ich lese dazu den Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 22. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Es fällt auf, dass in diesem verlesenen Text relativ viele Ausrufezeichen vorkommen. Diese und die recht kurz gehaltenen Sätze mögen einem wie ein Trommelfeuer an Befehlen, Anweisungen oder Neudeutsch To-Dos vorkommen. Warum wohl? Möglicherweise liegt dies an dem historischen Hintergrund und der damaligen Situation. Ich möchte euch Sie zum besseren Verständnis auf einen kleinen Exkurs in die damalige Zeit mitnehmen, weil ich finde, es ist wichtig, auch das Umfeld zu kennen. Thessaloniki oder Saloniki wurde ab circa 315 vor Christus erstmalig genannt. Der Name könnte von Therma, den warmen Mineralquellen aus der Gegend, oder von einer Halbschwester Alexander des Großen, Thessalonike, der Frau des makedonischen Königs Kassandros, stammen. Die Experten streiten darüber. Ich bin kein Experte, deswegen streite ich nicht. Zunächst einmal war dieser Ort, Thessalonich, die Hauptstadt eines Distriktes von vier unter römischer Oberherrschaft. Später dann die Hauptstadt aller vier Bezirke. Dieser Status ermöglichte viele Privilegien zur Selbstverwaltung in allen inneren Angelegenheiten. Und dieses Zugeständnis war wichtig, weil die Stadt an der Via Ignatia, der römischen Heerstraße, in Richtung Orient lag und somit zusehends erstarkte, reicher und mächtiger wurde. Und da war eine gewisse Unabhängigkeit dem weiteren Wachstum absolut förderlich. Und infolge der günstigen Lage in der Nordwestecke der Ägäis und dank seines äußerst geschützten Hafens wurde Thessalonich eine blühende, reife, selbstbewusste Stadt. Teile von dem, was ich gesagt habe, kann man auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, nachlesen. Wo so viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wenn sich hier einerseits viele wohlhabenden Griechen und Römer niederließen, so zog dieser Reichtum leider auch automatisch viel Unmoral und Zügellosigkeit mit sich. Und dennoch, auch dort hatten die dort lebenden Juden eine bedeutende Synagoge. Nach Paulus Berichten, der Griechenland in Makedonien im Norden und Achaia im Süden untergliederte, gehörten Thessalonich, Philippi und Beröa dazu, während den südlichen Landesteilen Athen und Korinth zuzuordnen war. Heute ist Saloniki mit etwas über 1 Million immer noch eine der geschäftigsten Hafenstädte und nach wie vor ein Schmelztiegel in der Ägäis. Aber immer noch, wie damals, die ewige Zweite hinter Athen. Eine kleine Randnotiz zum ewigen Zweiten für Motorsportfreunde unter den Zuhörern. Vor kurzem ist der ewige Zweite, der Formel 1, der Ritter mit dem Bleifuß, wie er so genannt wurde, respektvoll von seiner Konkurrenz, Sir Stirling Moss, im Alter von 90 Jahren, vor etwa 3 Wochen verstorben. Über die Gründung der Gemeinde zu Thessalonich können wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Mazedonien, also der nördliche Teil des heutigen Griechenlandes, war das erste europäische Land, in dem Paulus missionierte. Über Philippi, ca. 150 Kilometer entfernt, kam er nach Thessalonich, wo eine vom Geist Gottes bewirkte Aufbruchsbewegung stattfand. Das hat mich ganz lebhaft an die legendären Zeltevangelisationen hier Mitte, Ende der 80er Jahre in Sindelfingen mit Jan Evelins erinnert. Bedeutende Umwälzungen passierten in dieser Zeit, also zu Paulus Zeiten, und als Folge mussten Paulus, Silas und Timotheus hinausgeschmuggelt werden und Jason, bei dem sie wohnten, damals wurde verhört und schließlich freigelassen. Aber bitte hier nochmal zur Vertiefung Christophs Predigt von Anfang Februar zur weiteren Detaillierung heranziehen und bei Bedarf nochmals verinnerlichen. Offensichtlich schrieb der Apostel Paulus den ersten Brief an die Gemeinde zu Thessalonich aus Korinth. Seine größte Sorge war die, ob sich die in seinen Augen noch junge Gemeinde in Thessalonich bewähren konnte und standhalten würde. Es ging dabei in erster Linie um das Standhalten in Prüfung und Verfolgung angesichts einer relativ aggressiven Opposition, aber auch um das persönliche Leben und den entsprechenden Wandel inmitten einer bösen und sündigen Umgebung. Oder anders gesagt, kein großer Unterschied zu heute. Für mich sind dieses die Gründe der vorhin besonders einfachen, einprägsamen und deutlich zu verstehenden Ausdrücke, die Gründe für die kurzen, knackigen, mit vielen Ausrufezeichen versehenen Sätze. Es ist nachweislich so, dass in kritischen und in Krisenzeiten einfache, klare Worte gewählt werden, insbesondere in der Politik. Interessant. Es geht darum, zweifelsfrei und ohne jeden Interpretationsspielraum verstanden zu werden. Man mag es glauben oder nicht, aber dieser Gedanke ist fast im O-Ton nachzulesen oder ist erschienen in der Böblinger Kreiszeitung am 16.04., Ausgabe 88. Ich erwähne diesen Umstand deswegen im Zusammenhang mit den kurzen, knackigen Sätzen von vorhin, weil im normalen Alltag die Tendenz herrscht, einfache Angelegenheiten kompliziert, schwer verständlich und in nicht immer nachvollziehbare Worthülsen zu packen. Ein Beispiel, es darf geschmunzelt werden. Für kompliziert oder umständlich. Die voluminöse Expansion subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität der Produzenten. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck. Die klare Version davon heißt, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Nochmal, die voluminöse Expansion subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten. Wir waren bei der klaren, unmissverständlichen Ausdrucksweise des Wortes Gottes. Die Gesundheit in der Lehre und im Glauben muss immer von Reinheit und heiligem Lebenswandel begleitet werden. Und einer der wichtigsten Themen dieses Briefes sind die Auferstehung und das Wiederkommen unseres Herrn. Und um diese bedeutenden Ereignisse in diesem Leben schon griffig zu machen, stehen am Schluss des ersten Briefes an die Thessalonicher die vorhin verlesenen Verse, quasi als Verhaltensmaßregeln. Daher auch die Wortwahl für das heutige Thema ein Praxissemester im Licht der Schrift als Zusammenfassung. Praktisch, umsetzbar und ausführbar im Leben der Gläubigen damals, aber heute. Vers 16. Freut euch alle Zeit. Grammatikalisch betrachtet ist dies eine Befehlsform in der Gegenwart, der sogenannte Imperativ Präsens. Und dieses ist die meistens verwendete Zeitform für fast alle gelesenen Verse heute Vormittag. Freut euch. Eine auffallend häufig auftretende Begrüßungsform, auch vergleichbar mit seid gegrüßt. Der Herr Jesus begrüßt seine Jünger nach der Auferstehung ebenfalls so. Schon der Engel des Herrn verkündete den Hirten damals in der Nacht eine große Freude. Und Johannes erwähnt in seinem Evangelium sehr häufig diesen Begriff der Freude oder der völligen Freude beim abschließenden Dienst des Herrn an den Seinen. Und selbst im Himmel wird Freude sein, wenn ein Sünder Buße tut. Und nicht zuletzt ist Freude eine Frucht des Geistes. Im Verlauf der Bibel, im Verlauf des Alten und des Neuen Testamentes kommt der Freude eine besondere Bedeutung zu. Sämtliche Feste, oder zumindest die meisten, des Volkes Gottes, und das waren eine Menge, zeugen von ihr. Von Mose über die Evangelien, beispielsweise das Freudenfest, über die Heimkehr des verlorenen Sohnes, bis hin zum sogenannten Brief der Freude selbst, dem Philipperbrief. Wir erinnern uns an die eben gehörten Videobotschaften. Die Freude darf mit Recht als ein wesentlicher Charakterzug eines jeden Gläubigen sein. Nicht zuletzt haben ja oder sollten besonders die wiedergeborenen Menschen Grund zur Freude haben. Wissen Sie doch, um eine weggenommene Sündenlast, um ein Leben voller Segnungen und vor allem unter dem Schutz ihres himmlischen Vaters, Johannes 17, und um eine erstrebenswerte Zukunft. Freut euch alle Zeit. Vers 17, betet unablässig oder ohne Unterlass. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Paulus für den im Prinzip gleichen Begriff vier, ich nenne es mal, Schattierungen verwendet. Im 1. Timotheus Brief, 2. Kapitel kann man das nachlesen. Da spricht er nämlich von Beten, von Flehen, von Fürbitte und von Danksagung. Und unablässig heißt, in einer andauernden Gebetshaltung vor und mit Gott zu leben. Das heißt jetzt nicht, dass ich murmelnd einkaufen gehe oder hinterm Steuer sitze, sondern es geht darum zu wissen, mir bewusst zu machen, dass seine Gegenwart und seine Gemeinschaft lebensbestimmende Faktoren sein sollten. In meinem Leben, in unserem Leben, zu Hause, bei der Arbeit, im Urlaub, während der Zusammenkünfte und auch im Auto, weil ich denke, das wisst ihr auch, mancher, der wird zum Tier, wenn er hinterm Steuer sitzt oder ist nicht mehr wiederzuerkennen. Auch da. Beten. Das heißt, mit jemandem reden, sich an jemanden wenden, sich mitteilen, Gemeinschaft haben, flehen, ein noch viel intensiveres Einstehen vor Gott für eine bestimmte Sache, Umstände, Menschen etc. Fürbitte, damit wird ein Dienst am anderen erwiesen. Ich bete, der andere ist der Nutznießer. Und Danksagung, damit ist Anbetung verbunden. Ihm allein, dem großen Gott, gebührt Anbetung, weil mein Herz überfließt vor Dank für seine Segnungen und Gnade. Als Beispiel hierzu, der mir so lieb gewordene Psalm 23. Betet unablässig. Durch diesen Aufruf bzw. durch das Umsetzen dieses Aufrufs schaffe ich einen Durchbruch von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit. Ich habe Gemeinschaft mit dem ewigen Gott als ein teuer erkauftes Kind. Das mag sich eben entweder furchtbar kompliziert oder geschwollen anhören, aber ich wollte damit nur auf die besondere Macht des Gebetes hinweisen. Eine praktische Umsetzung kennt doch jeder. Hier möchte ich an unseren aktuellen Gemeindebrief erinnern. Und wenn ihr euch da nochmal beim Durchblättern auf die Seiten 6 und 7 fokussieren würdet, inklusive der hier erwähnten Bibelstellen. Muss ich die Aktualität dieser Verse für die heutige Zeit, und dies meine ich im Sinne des Wortes, extra betonen? Man könnte meinen, das verlesene Wort Gottes stammt aus der Jetztzeit und wurde heute geschrieben. Genau genommen ist es auch so, weil Gottes Wort zeitlos und brandaktuell ist, wie der, von dem es stammt. Von dem souveränen und allmächtigen Gott. Und dieser, der als einziger behaupten kann, ich bin, der ich bin, ist unser Vater im Himmel. Unfassbar, aber dennoch reale und glaubwürdige Tatsache. Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Vers 16 und 18 gehören in gewissem Sinne zusammen. Die Freude an sich Ausdruck verleihen, der Freude in Gott Raum geben, mich ausfüllen, damit wir durch das Gebet die Wichtigkeit der Gemeinschaft mit Gott unterstreichen. Unablässig. Und schließlich, die Bibel ist ein äußerst praxisnahes Buch, wird unser tägliches Leben angesprochen. Sag Dank in allem. Zwei Worte können Junge wie Alte, Reiche wie Arme, Akademiker wie Nicht-Akademiker, ihr dürft gerne weitere gegensätzliche Wortpaare, sogenannte Antonyme, heranziehen, können am wenigsten die Worte Verzeihung und Dank aussprechen. Diese These, ich lehne mich mal aus dem Fenster, lässt sich sogar biblisch begründen, Römer 1. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Warum auch? Wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme, wenn ich es gestalte und meinen Plänen und Wünschen gemäß aufbaue, meine vermeintlich eigene Kraft voll einsetze, wem soll ich weshalb danken? Ich habe es doch geschafft. Wirklich? Die Gesellschaft hat mir zu danken, dass es mich gibt und dass sie auf mich zählen kann. Nicht ich muss danken. Wirklich? Irgend so ein kleiner Virus, der lässt uns wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen und Klopapier und Hefe bunkern. Kleines Beispiel. Wo ist es dann? Wo bleibt da meine Kraft, dieses Leben, das ich selbst in der Hand habe? Ein anderes Bild hierzu. Israel in der Wüste. Hier erlebte das Volk Gottes täglich seine Gegenwart, seine Segnungen und sein Dasein. Und dieses konnten sie buchstäblich kosten durch das Manna. Gott hat sie damals aus der Knechtschaft aus Ägypten geführt, auf dem Weg ins verheißene Land geleitet und bewahrt. Und als Dank das goldene Kalb. Auch hier trifft die Bibel den Nagel auf den Kopf. Was ist doch das Herz für ein verstocktes Ding? Auch in diesem Punkt ist unser Herr Jesus uns ein großes Vorbild. In seinen Briefen spricht der Apostel Paulus circa, je nach Übersetzung, 53 Mal vom Danken. Die Wichtigkeit der Freude, des Gebetes und der Danksagung finden wir in dem Willen Gottes. Die Kraft dazu kommt allein durch unseren Herrn, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen erwirkt, Philipper 2. Und wenn diese drei Dinge, Freude, Gebet, Danksagung, Gottes Willen sind, dann gibt es für uns auch die Möglichkeit der Durchführung. Es ist nicht immer leicht, für alles zu danken, sehr wohl ist es aber möglich, in allen Dingen zu danken. Eben hatte ich die Aktualität der Bibel erwähnt. Hier ist Gottes Wort ebenfalls up to date, so aktuell wie niemals zuvor. Auch an dieser Stelle gilt das, was ich vorhin bereits erwähnt hatte, Gemeindebrief, Seite 6 und 7. Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Im Urtext wird Löschen gleichgesetzt mit Dämpfen und oder Unterdrücken. Sinngemäß ist damit immer Feuer gemeint. Das heißt, es könnte auch heißen, dämpft nicht ständig den Geist oder versucht nicht immer das Feuer auszulöschen. Zwei Extreme, die meines Erachtens aber beide falsch sind, können bei der rein kopfgesteuerten, damit meine ich lieblosen Ausführung der Geistesgaben, wenn es das überhaupt gibt, diesen Begriff in diesem Kontext, in einer Gemeinde auftreten. Das ist erstens kalter, herzloser Formalismus oder und unkontrollierte Disziplinlosigkeit. Wenn aber der Heilige Geist spricht, dann werden die Geistesgaben durch Liebe, Licht und Wärme charakterisiert. Nicht umsonst wird das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief das Hohelied der Liebe genannt. Und wie oft hat gut gemeinte, aber lieblose Kritik und auf eigenartige Weise wird dieses Wort immer mit einem negativen Touch belegt, junge oder im Glauben junge Christen in Verkrampfung erstarren lassen und das zarte Pflänzlein der sich entwickelnden Geistesgaben zunichte gemacht. Im Büroalltag, wo wir arbeiten, ist egal, ist es doch genauso. Kaum einen Fehler gemacht, muss man sich das 10-mal anhören. Aber was Richtiges ist selbstverständlich. In Verbindung mit dem Heiligen Geist kennt die Bibel 4 Begriffe. Auslöschen bei anderen, wie eben gelesen in Vers 19. Betrüben, das geschieht als Folge der Sünde und unterbricht die Gemeinschaft mit Gott, Epheser 4. Widerstreben, beispielsweise, wenn mich Gott persönlich durch einen Umstand, Person, Lage, Situation anspricht und ich dieses Sprechen nicht beachte, ignoriere oder schlicht nicht wahrhaben will. Oder letztendlich die Sünde wider den Heiligen Geist. Und das ist die Sünde des Abgefallenen, der den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk auf Golgatha mit Satan identifiziert. Vers 20. Weissagungen verachtet nicht. Wenn schon das Dämpfen des Heiligen Geistes eine ernste Sache ist, dann ist das Verachten noch schlimmer, noch viel schlimmer. Heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Die Prophetie bezieht sich nicht nur auf die weitere oder nähere Zukunft, sondern auch auf die Ansprüche, die Gott selbst geltend gemacht haben wollte. Die Propheten des Alten Testamentes schufen damit für uns eine Brücke der Verständigung zum Neuen Testament. Ebenso hat Gott in den Fragen des frühen Christentums Männer mit einer besonderen Gabe ausgestattet, um den Kanon der Bibel, so wie sie uns heute vorliegt, zu vervollständigen. Fakt ist aber auch, dass es seit Johannes dem Täufer keine Propheten in diesem Sinne mehr gibt. Ich meine, das ist meine Meinung, dass Gott sie aber in seinem Programm nicht ersatzlos gestrichen hat. In seiner Liebe zu uns hat er sie durch Lehrer ersetzt, die ebenfalls nur seinen Willen weiterzugeben hatten. Durch die von Gott geschenkte Weisheit in der Schriftauslegung und Verkündigung sind sie, ähnlich den alttestamentlichen Propheten, imstande, den Kern der Sache, das heißt, das menschliche Herz zu treffen, zur Ermahnung, zur Tröstung, zur Aufbauung und Festigung, zur Freude. Vers 21. Prüft aber das Gute, haltet fest. Eine Prüfung oder ein Test wird immer mit dem Ziel einer möglichst exakten Urteilsbildung abgehalten oder aber um einen Wissensstand zu dokumentieren. Dabei geht es nicht darum, als Misstrauen in Person rumzulaufen, sondern es geht darum zu erkennen, was gut oder schlecht in Gottes Sinne ist. Leichtgläubig oder bläuäugig als Christ zu sein, würde eine große Gefahr bedeuten. Mit der oben verlesenen Prüfung, prüft aber alles, ist nicht nur die spezielle Gabe der Geisterunterscheidung gemeint, sondern schlicht die Prüfung, ob eine Lehre, ob eine Wortverkündigung, egal durch welches Medium in der aktuellen Zeit, gesund oder ungesund ist. Eine Prüfung ist auch wichtig, um die schwarzen Schafe unter den meist selbsternannten Propheten herausfiltern zu können. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 2, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Wenn auch nur der geringste Widerspruch zu dieser klaren Aussage besteht, dann Vorsicht. Es ist aber auch genauso wichtig, dass als gut befundene, das Geläuterte festzuhalten. Das heißt, das oft zitierte Kind nicht mit dem Bad auszuschütten oder, um in der Sprache der Bibel zu sprechen, die Spreu vom Weizen zu trennen, um letzten zu behalten. Das ist auch Pflichterfüllung gleichermaßen. Das Gute ist dann keine Fälschung oder Plagiat, kein falscher Prophet, sondern das Echte, welches, siehe verlesener Vers, festgehalten werden muss. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Vers 22. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Diese Verhaltensregeln kulminieren im Vers 22, denn mit dem Bösen, egal ob sichtbar oder unsichtbar, ist Satan mit seinem zerstörerischen und verderbenbringendem Einfluss gemeint. Die Schaltzentrale des Schlechten. Im bereits erwähnten Urtext trifft es voll und wörtlich zu. Matthäus 5, wo wir von Satan lesen, und Lukas 7 von seinen Dämonen. Fernhalten von aller Art des Bösen, dazu sind die Gläubigen aufgefordert und verpflichtet. Wenn dieses Böse allerdings als brüllender Löwe zu erkennen ist, dann ist dieses relativ leicht, sich davon zu entfernen oder sich davon fernzuhalten. Wenn jedoch dasselbe Böse eine attraktive Hülle hat, die Bibel nennt das ein Engel des Lichts, an uns herantritt, dann ist es schwer, den Durchblick zu gewahren. Für den wiedergeborenen Menschen gibt es in dieser Beziehung keine Kompromisse. Diese wären dann erneut eine Missachtung des göttlichen Gebotes. eine Verschärfung, sich von dem Bösen fernzuhalten, ist die Flucht, die buchstäbliche Flucht. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe illustre Beispiele davon, dass Flucht oder Fliehen überhaupt nichts mit dem sogenannten Gesichtsverlust, was sollen die Leute denn nur von bedenken, zu tun hat. Beispiel 1, Josef im Hause Potiphars, als ihn Potiphars Frau zum Ehebruch verführen wollte. 2, das Beispiel Davids Flucht vor Saul, als Saul ihn umbringen wollte. Oder 3. Beispiel, der Apostel Paulus rät dem vermutlich jungen Timotheus zu fliehen und sich nicht auf seines noch so gut gemeinte Diskussionen einzulassen. Es gibt noch viele andere Beispiele, die von Fliehen, Flüchten, Flucht oder im weitesten Sinne überhastete Abreise bzw. Aufbruch reden. Die eben ausgeführten Verhaltensregeln gipfeln nicht nur in diesem Vers, sie enden auch zugleich mit diesem Vers 22. Von aller Art des Böses haltet euch fern. Ich fasse zusammen. Wenn sich ein von Sünde befreiter Mensch, ein Wiedergeborener, ein Kind Gottes, allzeit freuen kann, Vers 16, dann nur, weil er weiß, dass er mit seinem Vater im Himmel ewig währende Gemeinschaft durch das Gebet, Vers 17, schon zu Lebzeiten haben kann. Da findet bereits eine Steigerung statt. Das Denken an den Schöpfer und an all seine Segnungen führt zum Dank, Vers 18, bis hin zum nochmaligen Wissen, dass er, der Schöpfergott, auch heute noch in vielfacher Art und Weise zu uns spricht. Dieses Sprechen zu verdrängen, Vers 20, ist eine ernste Sache. Und die Brisanz dieser Verhaltensregeln nimmt mit der Prüfung von allem Angebotenen, Vers 21, zu, bis hin zu der bewussten und gewollten Absonderung von dem Bösen. Von allem, was mit Satan auch nur im Entferntesten zusammenhängt, Vers 22. Dieser Brief an die Thessalonicher endet aber nicht mit dieser menschlich ausgedrückt doch etwas angespannten Situation, weil wie eine kühle, lindernde Salbe wirken sich die beiden abschließenden Verse dieses Briefes aus. Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst, der alles ins Dasein berufen hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie Jehova oft genannt wird, er selbst, der Gott des Ausharrens und des Friedens, ist unsere Garantie auf jedem Gebiet, in jeder Dimension, wir haben es eben gelesen, Geist, Seele und Leib, sind wir in ihm geschützt, tadellos bewahrt. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Der Ewige, der Souverän, der Schöpfergott, ist nicht nur der Rufende, sondern auch der Vollbringer. Er ist der Verheißende und der Erfüllende. Wenn jemand sein Wort hält, dann er. Wenn wir in ihm leben und er damit in uns bleibt, dann haben wir auch Kraft, siegreich zu sein. Ich hatte zu Beginn das Thema für heute genannt, ein Praxissemester im Licht der Schrift. In meinem Aufschrieb folgen 3 Punkte dahinter. Bei dem Begriff Praxissemester mit Betonung auf Semester dürfte es klar sein, dass es sich nicht um das bekannte 6-monatige Zeitfenster handelt. Nach den betrachteten Versen müsste es demzufolge korrekt lauten, ein Praxissemester im Licht der Schrift dauert ein Leben lang. Möge es unser geliebter Herr wirken, dass das Leben jedes Einzelnen sich zu einem Leben nach seinem Wohlgefallen entwickelt. Ein Leben, in dem vom Wissen über das Wachsen bis hin zum Weitersagen und schließlich im Wandel Gott den ihm gebührenden Dank und Anbetung gebracht wird. Und so dürfen wir heute in dieser unsicheren Zeit sicher und gewiss sein, mit dem Herrn an unserer Seite die bestmögliche Hilfe zu haben. Amen.